Wir leben momentan noch mit ein paar Bestandsaufträgen, aber nach vorn fahren wir total im Nebel und eigentlich mit 160 km/h.
Und auch das gehört dazu, mal eben andere Wege zu gehen. Wir haben dann ein Team gebildet, das hat halt nachts gearbeitet. Die haben abends um 9 angefangen bis morgens um 3, damit die eben erreichbar waren für die Kollegen in USA. Als CEO, das ist schon eine gewisse Bürde, wenn man alle 3 Monate Zahlen vorlegen muss und manche Entscheidungen trifft man dann vielleicht auch doch eher in Bezug auf den Quartalsbericht.
Der Horvath Podcast, der Talk rund um Transformation, Performance Management und Digitalisierung.
Der Mittelstand war lange Zeit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Er war Stabilitätsanker, er war Innovationsmotor. Und es war sicherlich auch ein Aushängeschild für das erfolgreiche deutsche Exportmodell. Doch genau diese Erfolgsgeschichte, die gerät gerade ordentlich ins Wanken. Dinge, die über Jahrzehnte selbstverständlich waren, wie die technologische Führungsrolle, Made in Germany, sind heute keine reine Garantie mehr. Gleichzeitig nehmen geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und Standortnachteile spürbar zu. Und genau in der Gemengelage entsteht eine brandgefährliche Situation. Und zwar nicht, weil der Mittelstand schwach ist, sondern weil sich die Spielregeln gerade grundlegend verändern. Die entscheidende Frage lautet also, was müssen mittelständische Unternehmen jetzt tun, um die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu stellen? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Horvath Podcasts. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin Heiko Fink, Partner und Vorstand bei Horvath und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Strategie- und Transformationsfragen, insbesondere im Mittelstand. Und ich freue mich sehr, heute Stefan Wolf bei mir im Studio zu begrüßen. Langjähriger CEO bei Elring Klinger, ehemaliger Präsident von der Gesamtmetall und heute ein gefragter Sparringspartner für Unternehmen im Wandel. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Sehr schön, vielen Dank, bin sehr gerne hier.
Ich habe es in der Einleitung ja bewusst zugespitzt. Der Mittelstand steht am Scheideweg. Aber das ist, was wir aktuell im Markt wirklich hören. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem Maschinenbauer. Und er meinte, wir leben momentan noch mit ein paar Bestandsaufträgen, aber nach vorn fahren wir total im Nebel und eigentlich mit 160 km/h. Das fasst die Stimmung seit Monaten eigentlich schon sehr gut zusammen. Und wir sprechen im Moment tagtäglich mit Entscheidern aus dem Mittelstand. Wir schauen uns auch verschiedene Studien an, wie es aussieht Richtung Zukunftsaussichten, Richtung Transformationshürden und Prioritäten in den Geschäftsführungen. Und in unserer letzten Studie hat sich was ganz Interessantes gezeigt, nämlich dass über die Hälfte der befragten Mittelständler erwarten, dass der Mittelstand in Summe an Stärke verliert. Wenn sie aber dann gefragt wurden nach der Innensicht, wie es bei ihnen aussieht, haben 70% gesagt, dass sie die Zukunft durchaus positiv sehen. Also Stefan, wie ist es einzuordnen? Du sprichst ja auch tagtäglich mit Entscheidern. Was geht da im deutschen Mittelstand im Moment vor?
Also ich glaube, die Aussage ist gut, denn wenn man nach innen schaut, ist der Mittelstand immer noch stark. Und wir hatten einen starken Mittelstand und ich glaube auch, dass wir in der Zukunft wieder einen erstarkten Mittelstand haben werden in Deutschland. Das liegt aber daran oder hängt davon ab, was man jetzt tut und was man macht. Und da müssen Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen müssen sich grundlegend ändern, aber auch der Mittelstand an sich muss sich zurückbesinnen auf seine Innovationskraft, muss bereit sein, Transformation einzugehen und muss schauen, dass man so schnell wie möglich wieder wettbewerbsfähige Produkte entwickelt, die vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal haben auf dem Weltmarkt und dann wird der Mittelstand wieder stark sein.
Wenn man das so hört, dann wird ja sehr deutlich klar, das eigentliche Risiko liegt nicht unbedingt im Hier und Jetzt, sondern es liegt in der Zukunft, weil operativ läuft es bei einigen ja noch einigermaßen stabil. Die Frage ist dann schon, wie das strategisch eigentlich aussieht und da wird es sicherlich immer komplexer. Und da stellt sich schon die nächste Frage, woher kommt dieser Druck eigentlich konkret? Was davon kommt von außen und was davon ist wirklich hausgemacht?
Also es kommt schon einiges von außen. Wir müssen einfach sehen, wir leben in einer völlig anderen Welt als noch vor 5 Jahren. Geopolitische Themen haben sich massiv verändert. Wir haben Wettbewerber auf dem Markt mittlerweile, die viel stärker sind als vor 5 Jahren, vor allem Chinesen. Also es hat sich vieles verändert und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass mittelständische Unternehmen und hier auch Entscheider, seien es Eigentümer oder auch Geschäftsführer oder Vorstände von mittelständischen Unternehmen, eben diesen Veränderungsdruck, der da ist, annehmen und darauf reagieren. Und das kann man, indem man erstens Organisationen hinterfragt, Markt, um Kosten zu sparen, um sich zukunftsträchtig aufzustellen, aber eben auch in das Produktportfolio guckt. Und da gehört dann auch mal der Mut dazu, vielleicht ein Produkt aufzugeben, aber eben auch die Schnelligkeit, neue innovative Produkte zu entwickeln. Das ist jetzt die große Herausforderung für den Mittelstand.
Und ein weiterer Aspekt, also wir nehmen Ende Februar auf und wir sind aktuell wieder in Zolldiskussionen verwickelt. Es sind ja einige laufende Handelskriege im Moment unterwegs, wo dann mit Zöllen versucht wird, Wertschöpfung ins Land zu holen. Und wenn man das Geschäftsmodell von vielen mittelständischen Unternehmen sich so anguckt, dann steht ja auch das Exportmodell nach wie vor im Vordergrund bei vielen. Sprich, es wird in Europa und bei vielen oder kleineren, häufig sogar noch in Deutschland, gefertigt, um dann die Produkte in die Welt zu verkaufen. Also einer unserer Kunden, ein Automobilzulieferer, hat mir vor kurzem mal erzählt, dass er den größten Exportmarkt nach wie vor in den USA sieht und dass aber aufgrund der Zölle plötzlich die Marge pro Produktgruppe quasi abschmilzt und damit eine Linie, die in Deutschland steht, nicht mehr gewinnträchtig ist und die de facto dann entsprechend verlagern muss. Und damit entsteht natürlich ein wahnsinniger Druck auf die Produktivität und die Diskussion der Verlagerung der Wertschöpfung kommt natürlich hoch. Und das kommt zusätzlich noch zu der Diskussion bezüglich Arbeitskosten, Energiekosten etc. Und er hat mir auch erzählt, dass die Frage der Kompetenz auch immer mehr im Vordergrund steht. Dass es nicht mehr nur die Kostensicht ist, warum verlagert wird, sondern dass auch insbesondere in Entwicklungsabteilungen vor Ort, insbesondere in China, hast du auch gerade eben angesprochen, die Kompetenz in bestimmten Bereichen mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass es nicht mehr nur auf Augenhöhe ist, sondern dass in bestimmten Bereichen die Chinesen einfach weiter sind als wir. Wie schätzt du das Thema Kompetenz ein?
Ich glaube, wir haben noch wirklich gute Leute in Deutschland. Wir haben auch viele Leute, die wirklich gerne arbeiten und die auch Dinge bewegen wollen. Aber es ist schon globaler geworden, keine Frage. Das hängt natürlich auch oft an dem Wunsch des Kunden. Also ich war ja 18 Jahre CEO von einem Automobilzulieferer. Wir haben mehr und mehr festgestellt, dass die Kunden eben vor Ort in China oder USA oder Brasilien oder wo auch immer auch gerne Entwicklung haben wollen, um kurze, schnelle Wege zu haben. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man das intelligent und gut macht, dann werden auch gerade diese Globalisierungsbewegungen, die wir schon länger haben, aber die es auch weiterhin geben wird, die werden auch den Standort Deutschland stärken. Das muss ineinander verzahnt sein, das muss ineinander greifen. Viele Grundlagenentwicklungen, Neuproduktentwicklungen werden in Deutschland stattfinden. Die werden dann adaptiert in den entsprechenden Ländern. Da braucht man wirklich gute und intelligente Strategien. Und dann wird der Mittelstand, glaube ich, eine gute Zukunft haben und wir haben wirklich gute Leute bei uns in Deutschland, die Kompetenz haben, die auch willig sind, was zu machen, was zu tun. Wir müssen es nur nutzen und müssen sie motivieren. Das ist auch ein großer Punkt für den Mittelstand, für die Menschen, die mittelständische Unternehmen führen, dass sie ihre Belegschaft mitnehmen und dass sie ihnen eine Zukunft aufzeigen und dann entstehen auch gute Dinge.
Aber das finde ich absolut richtig und hochspannend. Aber wie macht man denn das, wenn ich heute CEO bin? Wie schaffe ich es, dass ich die Mannschaft hinter meine Ideen bringe und vielleicht auch auf neue Zusammenarbeitsformen mit chinesischen Kollegen oder anderen Kollegen zu reagieren und zu kooperieren?
Ich glaube, das Entscheidende, also so habe ich es als CEO immer gemacht, das Entscheidende ist Empathie und Nähe. Also ich muss als derjenige, der ein Unternehmen führt und der auch vielleicht Strategien entwickelt und Strategien auch gerne umsetzen möchte mit den Mitarbeitern, nahe bei den Menschen sein und sie begleiten, sie motivieren, sie unterstützen und das ist ganz wichtig. Also das alte Modell vom Chef, der in seinem Büro sitzt und morgens mit dem Auto reinfährt und abends wieder raus und im Unternehmen nicht nahbar und nicht begreifbar und auch greifbar ist, das wird in Zukunft nicht funktionieren, sondern wir müssen die jungen Leute motivieren, wir müssen sie begeistern von den Ideen und ehrlich gesagt, eine Strategie, die ich mir als Chef von einem mittelständischen Unternehmen überlege, werde ich nie selber umsetzen können, sondern ich brauche immer Mitarbeiter, ich brauche immer Menschen, die im Team da mitarbeiten und da gehört auch Begeisterung dazu und das ist, finde ich, Teil der Stellenbeschreibung eines CEOs oder eines Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens, diese Begeisterung zu wecken und dazu braucht man Empathie.
Also Mitarbeiternähe, Empathie, den Blick aufs große Ganze steht da natürlich oben drüber. Jetzt haben wir auch gesagt, dass die Welt sich grundsätzlich dreht, dass sich Spielregeln drehen. und dass Abwarten in so einer Situation nicht die richtige Strategie ist. Jetzt ist ja der Mittelstand insbesondere auch davon geprägt, dass sie nicht wie kapitalmarktorientierte Unternehmen jedes Vierteljahr, jedes halbe Jahr im Prinzip die Zahlen präsentieren müssen und vielleicht auch die Entscheidungen so ausrichten, sondern viel längerfristiger denken können. Ist das ein Risiko, dass daraus vielleicht eine abwartende Position entsteht?
Ich glaube, dass das eher eine Chance ist. Also ich habe ja eine börsennotierte AG 18 Jahre geführt als CEO. Das ist schon eine gewisse Bürde, wenn man alle 3 Monate Zahlen vorlegen muss und manche Entscheidungen trifft man dann vielleicht auch doch eher in Bezug auf den Quartalsbericht. Und diese langfristige Strategie ist eine Riesenchance für den Mittelstand. Sie müssen sie nur ergreifen und es wird, glaube ich, wieder viel mehr in Deutschland investiert, wenn man an die Zukunft des Standorts glaubt. Und da sind natürlich auch politische Rahmenbedingungen wichtig. Und da ist, glaube ich, unsere Bundesregierung endlich mal gefordert, auch Zeichen zu setzen. Eine Unternehmenssteuerreform muss viel früher kommen. Wir brauchen günstige Energiepreise. Wir brauchen verkürzte Genehmigungsverfahren. Wir brauchen weniger Bürokratie. Wir müssen die Sozialversicherungsbeiträge bei 40% deckeln. Da gibt es noch viele andere Dinge, die notwendig sind. Und ich glaube, wenn man einen Impuls aus der Politik bekommt, dann sind mittelständische Unternehmer, die waren schon immer risikobereit und die waren schon immer auch bereit, in neue Technologien zu investieren. Dann wird auch wieder investiert, aber diese Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden und dann geht der Motor wieder an und dann geht es nach vorne.
Das würde ich direkt mal aufgreifen. Der Motor geht wieder an und es geht nach vorn. Lass uns mal drauf gucken, was so die wesentlichen Hebel sind, die die Entscheider und die CEOs und die gesamte Vorstandschaft, die Geschäftsführenden eigentlich ziehen können, um den Motor wieder anzuwerfen. Und wir diskutieren da bei uns immer 3 wesentliche Hebel eigentlich. Das erste ist eine wirklich strukturierte Portfoliooptimierung. Das zweite ist eine nachhaltige Kostenoptimierung. Und das dritte, und das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, ist die globale Aufstellung des Unternehmens. Und wenn man sich die Portfolien mal anguckt von gerade mittelständischen Unternehmen, sind die ja häufig historisch gewachsen. Das sind liebgewonnene Produkte, teilweise über mehrere Generationen enthalten. Und wenn man dann mal reinguckt, und wir machen das in unseren Projekten standardmäßig, dass wir am Anfang eine automatisierte Portfolioanalyse machen, und ganz häufig kommt raus, dass mindestens 10%, 15% des gesamten Portfolios nicht die Zielrenditen trifft. Schlimmer noch, häufig sogar Direktverluste produziert. Wenn man dann in die Diskussion geht, ist es aber gar nicht so einfach, die liebgewonnenen Dinge abzuschneiden. Wie macht man das? Hast du da einen Tipp, wie man das entsprechend durchbekommt, um das Portfolio wirklich zu optimieren?
Also ich glaube, man muss als jemand, der ein Unternehmen führt, immer in die Zukunft schauen. Also eine 3- bis 5 Jahresbetrachtung ist zu kurz. Man muss Märkte analysieren, Trends analysieren und schauen, wohin will ich denn? Also ich mache mal ein Beispiel. Jetzt bei ElringKlinger, wo ich eben 18 Jahre CEO war, wir haben sehr früh angefangen mit Brennstoffzelle und Batterietechnologie. Da hat noch keiner wirklich über eine flächendeckende Elektromobilität gesprochen. Das ist über 20 Jahre her. Aber ich habe damals schon gesagt, wir brauchen innovative Produkte, wenn eben Produkte, die in den Verbrennungsmotor gehen, zurückgehen in der Stückzahl, brauche ich ein Substitutionsprodukt. Und sowas muss ich mir überlegen. Also wohin geht der Trend? Und dann entsprechend die Portfolien anpassen. Und das ist schon manchmal schwierig, weil der Mensch tendiert dazu zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist der schlechteste Satz überhaupt, sondern ich muss eben mir überlegen, wohin geht die Reise und dann auch mal den Mut haben und sagen, ich habe hier eine Produktlinie, die stelle ich jetzt ein, weil sie sich einfach nicht rechnet und sie sich auch in 5 Jahren nicht rechnen wird in Deutschland. Das muss man sich sehr genau angucken. Dann kann man sie vielleicht verlagern in ein anderes Land. Es wird aber auch Dinge geben, die man eben komplett einstellen muss, aber dazu braucht man Mut.
Absolut. Und Nein sagen ist häufiger schwerer, als noch ein weiteres Produkt mit aufzunehmen und die Komplexität zu leben.
Nein sagen ist manchmal echt schwer.
Dann lass uns mal zum zweiten Hebel kommen. Klassische konsequente Kostenoptimierung. Da brauchen wir nur die Zeitung aufschlagen, lesen wir jeden Tag. In allen Branchen sehen wir den Jobabbau, wir sehen die Kostensenkungsprogramme, die aufgesetzt werden. Und natürlich wird die Produktion optimiert oder sie wird verlagert, in den Administrationsbereichen wird automatisiert oder es wird auch in Shared Services in Osteuropa entsprechend verlagert etc. Häufig ist es aber so, dass diese Programme, das ist ja jetzt nichts, was jetzt erst entsteht, sondern die sind ja über die letzten Jahre immer wieder aufgesetzt worden. Und wir kennen das aus unserem Projektalltag auch. Da sind ganz viele Einsparpotenziale, sind auf vielen Folien dargestellt. Nur in der G&V sind sie häufig nicht angekommen. Wie funktioniert das? Wie kriege ich das hin, dass ich aus diesen ganzen Kostensenkungsprogrammen, die ich mache, auch wirklich Effekte in die G&V bekomme?
Manchmal ist es so, dass man Kostensenkungsprogramme macht, aber auch hier die Menschen nicht mitnimmt. Es muss dann letztendlich operativ umgesetzt werden in den einzelnen Abteilungen. Und ich glaube, wir haben einen Riesenhebel im Bereich auf Kostenoptimierung in der Zukunft durch KI. Die ganzen geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Ruhestand. Also das heißt, man kann, wenn man seine Organisation neu denkt und diese Organisation neu strickt, kann man einen deutlichen Personalkosteneinsparungsblock kreieren. Viele Dinge können von KI übernommen werden, besonders im Bereich Personal, Finanzen, Controlling, verschiedene andere Bereiche. Und wenn ich das konsequent mache und dann eben auch andere Kostenoptimierungsthemen noch mit den Menschen bespreche und sie es verstehen, es ist immer wichtig, dass die Menschen verstehen, worum es geht. Ich glaube, dann haben wir da ein Riesenpotenzial in den nächsten Jahren, wo wir eben gerade auch im Personalkostenbereich, und das ist ein großer Kostenblock, Materialkosten, Personalkosten sind eigentlich die größten Energiekosten, dass wir da ein wirkliches Kosteneinsparungspotenzial haben. Aber auch da gilt, man muss es machen.
Absolut. Und ich greife mal das Thema künstliche Intelligenz auf, weil es natürlich im Moment in aller Munde ist und das auch total beeindruckend zu sehen ist, wie da im Wochenrhythmus neue Modelle entstehen. Und ich sehe auch viele unserer Kunden, die sich damit beschäftigen. Die haben teilweise eigene Teams aufgesetzt, die wirklich die gesamte Wertschöpfungskette durchforsten nach Automatisierungspotenzialen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit auch einem Automobilzulieferer, der mir erzählt hat, sie haben eigentlich die größten Potenziale in der Entwicklung gefunden. Und zwar immer dann, wenn sie Ausschreibungen bekommen, wo dann 20.000, 30.000 technische Spezifikationen drin sind. Es ist wahnsinnig aufwendig, die abzugleichen. Und die Frage, was ist neu an Spezifikationen und was ist alt? Und da haben sie eine KI draufgesetzt, die im Prinzip alle alten Angebote nimmt, mit der neuen Ausschreibung vergleicht, sodass man sich dann nur noch um die 2.000, 3.000 vielleicht differenzierenden Spezifikationen kümmern muss. Und damit natürlich wahnsinnig viel Zeit der Entwickler freisetzt, um auf, sagen wir mal, wertschöpfende Themen nochmal draufzusetzen. Das ist mal ein positives Beispiel. Auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder, ja, wir haben jetzt viel investiert, ja, wir haben Lizenzen für ChatGPT, für Copilot, für Gemini etc. gekauft und in die Mannschaft gebracht. Und da wird auch was getan, aber auch hier, ich sehe es am Ende des Tages noch nicht in der Reduktion des Personalkörpers am Ende des Tages. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie realisiert man das? Weil ich glaube, diesen Schritt braucht es jetzt. Wie komme ich von einer konzeptionellen AI-Diskussion hin zu wirklichen Effekten in meiner Kostenstruktur?
Also ich glaube, man muss einfach Prozesse analysieren und dann entscheiden, kann das KI übernehmen oder nicht. Also ich mache mal ein Beispiel. In der Personalabteilung gibt es in der Regel ein, zwei Personalreferenten, die für Altersteilzeit zuständig sind. Also da kommt dann einer aus der Produktion und sagt, ich würde gerne in Altersteilzeit gehen. Und dann reden die miteinander und der rechnet ihm das aus und erklärt ihm das alles und so. Das kann KI komplett übernehmen. Das heißt, da brauche ich keinen Personalreferenten dazu, aber ich muss es dann eben tun. Und nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, wenn dieser Personalreferent, der das bislang gemacht hat, wenn der eben jetzt in Ruhestand geht, dann muss ich den ja nicht ersetzen. Das heißt, ich kann sozialverträglich Personal abbauen und durch diese Aufgaben dann durch KI ersetzen. Und da muss ich einfach durch meinen gesamten Laden durchgehen und schauen, was gibt's für Aufgaben und welche Aufgaben kann KI übernehmen. Also ein Vertriebsmann, der oder eine Vertriebsfrau, die zum Kunden geht, die würde ich natürlich nie durch KI ersetzen lassen. Ich finde es furchtbar, wenn du da irgendwo anrufst und da ist immer so, ich bin ihr persönlicher KI-Assistent am Telefon kommt und kommst dann nicht weiter mit deinem Anliegen. Also es gibt immer viele Bereiche, da ist der persönliche Kontakt noch wichtig, aber es gibt vieles im Unternehmen und da gilt es, die Prozesse analysieren, die Aufgaben angucken und dann genau zu entscheiden und sagen, das geht und das geht nicht und das dann eben auch umsetzen.
Also wir kommen immer wieder auf das Thema Prozesse, End-to-End-Prozesse und Datenstrukturen zurück. Am Ende des Tages brauche ich das, wenn ich da in die Automatisierung gehen möchte. Aber von den Prozessen vielleicht nochmal zur Struktur. Und das war der dritte Hebel, wenn es um die globale Aufstellung geht. Wenn man sich das so anguckt, was da im Moment passiert und mal davon ausgeht, dass das reine Exportmodell in Zukunft nicht mehr so funktionieren wird, dann bin ich ja viel stärker in einer regionalisierten Welt, viel stärker in einer Local-for-Local-Welt, in einer Welt, wo ich nicht mehr nur Produktionen im Ausland habe, sondern wo ich mir auch die Frage stelle, welche weiteren Funktionen muss ich eigentlich dorthin bringen? Das heißt, die Entwicklung, Vertrieb habe ich meistens sowieso schon da, wenn ich lokal agieren möchte. Und wie spielt das Ganze natürlich auch wieder zurück in mein gesamtes Netzwerk und damit anschließend natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit meinem Headquarter, die ja häufig noch hier entsprechend sind. Wie guckst du da drauf? Was ist so eine Aufgabe für ein Headquarter der Zukunft für dich?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Headquarters von deutschen Unternehmen auch in Zukunft in Deutschland sein werden. Sie werden aber anders ausgestaltet sein als heute. Es wird viel mehr Steuerung sein, Koordinierung sein, auch Entscheidungen, wo wird was gemacht. Und da sind auch Benchmarks wichtig. Also ich habe das bei Ringklinger auch immer gemacht. Wir hatten viele internationale Standorte. Wenn wir irgendeinen Auftrag gekriegt haben, dann haben wir die internationalen Standorte gegeneinander antreten lassen. Das heißt, die haben wie praktisch fremde Dritte, die das Produkt durchkalkuliert, auch Produktion durchkalkuliert und haben das dann angeboten. Und der Beste hat halt gewonnen. Und das wird mehr und mehr die Aufgabe von Headquarters sein, eben diese Steuerung zu übernehmen. Und viele Mittelständler sind ja auch schon global, muss man fairerweise sagen. Die werden noch weiter globalisieren, werden auch Dinge verlagern. Aber diese Steuerungsfunktion und Lenkungsfunktion, die ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass einer eben die Fäden in der Hand hat und dann letztendlich entscheidet, was wird wo gemacht.
Heißt aber auch, dass man dahin geht, wo die beste Kompetenz oder das wirtschaftlichste Gesamtpaket entsprechend entsteht. Und gerade wenn ich an die Entwicklung in China denke, dann sagt man ja häufig der China Speed. Und das ist mittlerweile ja nicht nur Speed. Also was mir Kunden berichten, ist, dass die Entwicklungszeiten circa die Hälfte sind von denen, was es an deutschen Standorten ist. Plus noch die Kosten sind deutlich geringer. Und damit wird auch klar, wo die wirtschaftlich beste Lösung liegt. Dann stellt sich aber natürlich auch die Frage im Sinne der Steuerung. Ja, ich muss es ansteuern, ich muss es entscheiden, wohin ich es gebe. Und natürlich auch die Frage, wie lerne ich eigentlich daraus? Wie mache ich das, dass ich von anderen Standorten das Wissen wieder aufnehme und es vielleicht auch wieder weitergebe an weitere Standorte oder im Headquarter entsprechend mir zunutze mache?
Ich glaube, das große Problem hier in Deutschland ist die völlig überbordende Regulatorik. Also wenn wir mal die Frage stellen, warum sind die Chinesen schneller in den Entwicklungszeiten? Weil die kein Arbeitszeitgesetz haben wie in Deutschland, weil die völlig andere Rahmenbedingungen haben. Und man muss auch sehen, dass in vielen Ländern, ich habe das auch in Indien erlebt, auch in China erlebt, junge Menschen, die haben Biss, die wollen was erreichen. Ja, ich habe es immer so ein bisschen verglichen, ich habe das nicht bewusst erlebt, bin 1961 geboren, aber so die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs und des Wiederaufbaus in der Bundesrepublik, da waren die Menschen heiß auf Erfolg und die wollten was bewegen, die wollten was tun und die Rahmenbedingungen waren natürlich auch da. Und ich glaube, wenn wir die schaffen in Deutschland, dann werden wir da auch wettbewerbsfähig werden wieder. Also das ist ein wichtiges äußeres Moment, aber eben auch dann die Koordination zu entscheiden, was können wir hier in Deutschland vielleicht besser, was können die in den Entwicklungsabteilungen besser, dann sollen die das machen. Also das heißt, es wird deutlich arbeitsteiliger werden in der Zukunft, dass man eben die Dinge dort macht, wo die Leute sitzen, die sie am besten können. Und da bin ich wieder bei der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Headquarters. Das muss sehr genau geplant und abgestimmt werden. Und das führt dann natürlich auch wieder zu einer kostenoptimierten Situation.
Wenn ich da mal ein Zwischenfazit ziehe, weil wir, glaube ich, schon einiges gestreift haben an wichtigen Themen, dann können wir, glaube ich, eins schon mal mitnehmen. Das ist Leading from the Top. Als ein Thema, wir sind in einer großen Transformation, ja, wenn dort die Zuversicht in den Führungsetagen nicht gegeben ist, dann kann ich es auch nicht weitergeben an die Mitarbeitenden und dann verliere ich das Vertrauen am Ende des Tages. Das ist sicherlich eines, dass man einen ganz klaren Blick hat, wo die Welt hinläuft, ohne zu stark in der Vergangenheit zu hängen. Das Zweite, und das hast du auch nochmal bestätigt, Mut zu unbequemen Entscheidungen.
Absolut.
Das Nein sagen ist häufig schwieriger als das Ja sagen, hatten wir gesagt. Und dazu muss man ganz klar priorisieren, in welchen Feldern das Unternehmen in Zukunft eigentlich noch Erfolgschancen hat. Und das Dritte ist sicherlich auch für die neuen Realitäten offen sein und zu realisieren, wo gerade Kompetenzvorsprünge sind, wo gerade Kostenvorteile entstehen und sich das auch zunutze zu machen als Unternehmen. Sind das so drei Punkte, die man so zusammenfassen kann?
Absolut. Und man muss einfach auch schauen, was für Technologien hat man im Unternehmen und was kann man daraus vielleicht machen. Ja. Ich mache ein Beispiel. Also wir haben bei Ringklinger einen sogenannten Cockpit-Querträger aus Aluminium entwickelt mit angespritzten Halterungselementen aus Kunststoff. War vorher eine Stahlschweißkonstruktion, deutlich schwerer, also eine massive Gewichtseinsparung im Fahrzeug, und haben einen Auftrag gekriegt von einem großen amerikanischen Elektrofahrzeughersteller. Aber der sitzt halt in Kalifornien und da gab es 9 Stunden Zeitunterschied. Und wir haben dann, und auch das gehört dazu, mal eben andere Wege zu gehen. Wir haben dann ein Team gebildet, das hat halt nachts gearbeitet. Die haben abends um 9 angefangen bis morgens um 3, damit die eben erreichbar waren für die Kollegen in USA. Und es hat super funktioniert, haben es innerhalb von 12 Monaten umgesetzt, in die Produktion gegangen. War eine Anstrengung, aber es war ein neuer und innovativer Weg. Und ist ein super erfolgreiches neues Produkt. Ja, ich denke, so muss man das machen. Aber dazu brauchen wir eben auch die Flexibilität in der Arbeitszeit, in der Regulatorik in Deutschland, dass wir hier wieder deutlich wettbewerbsfähiger werden.
Ich glaube, das Beispiel zeigt wirklich hervorragend, der Mittelstand war schon immer kreativ, der war innovativ, der war immer mutig im Anpacken. Und deswegen ist da die Zuversicht definitiv auch gegeben. Wenn man diese Schritte so konsequent geht, wie das, was wir besprochen haben, dann glaube ich schon, dass der, und das ist vorhin schön gesagt, der Motor auch wieder anspringt. An dem Punkt, danke dir erst schon mal, Stefan.
Sehr gerne.
Eine weitere letzte Frage habe ich noch, und zwar insbesondere CEOs sind ja immer an ganz knappen Sätzen und Aussagen interessiert. Welchen einen Satz würdest du einem CEO in dieser großen Transformation mitgeben wollen?
Habe Mut, Veränderung zu akzeptieren. Setze diese Veränderung mit deinen Mitarbeitern mit Empathie durch und schaue positiv in die Zukunft und vermittle das nach außen und nach innen.
Sehr gut, Stefan, vielen Dank, finde ich prima. Ich bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch, das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Impulse für ihre Arbeit mitgeben. Und wenn Sie Lust zur Reflexion verspüren, dann kommen Sie auch gerne auf Stefan oder mich zu und wir können dann den ein oder anderen Aspekt noch weiter vertiefen. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis bald.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung oder einen Kommentar und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig. Der Horvath Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt.